die großen Plattformen, dazu gehören alle großen sozialen Medien, dass der Digitale Dienstakt sagt, ihr habt bestimmte systemische Risiken für die Gesellschaft, die ihr einfach kreiert, zum Beispiel für die mentale Gesundheit oder eben mögliche Einwirkungen auf den zivilen Diskurs, weil die Strukturen so sind, dass man nur noch bestimmte Nachrichten kriegt und dann in so einer Echokammer hängen bleibt.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Instagram, Facebook, X und TikTok. Milliarden Menschen bewegen sich tagtäglich auf sozialen Medien. Sie teilen Fotos, schreiben Kommentare oder schauen sich Videos anderer Nutzer und Nutzerinnen an. Für viele sind diese Plattformen die wichtigste und teilweise sogar einzige Quelle für Informationen, auch wenn es um ihre politische Einstellung geht. Der Einfluss von Social Media auf den demokratischen Diskurs ist unbestreitbar. So organisierten sich 2019 Demonstrierende in Hongkong unter anderem über Facebook, um gegen repressive Gesetze aus China zu protestieren. Aber auch Vorkommnisse wie der Sturm auf das Kapitol in Washington in 2021 wurden über Social Media organisiert. Ein Beitrag auf X des gerade abgetretenen Präsidenten Trump hatte das Ereignis mit ausgelöst. Besonders im Vorfeld von Wahlen können soziale Medien zur Gefahr werden. Wie gehen wir mit Desinformationen um, die vielleicht sogar aus dem Ausland gestreut wird, um die Wahlentscheidung von Menschen zu beeinflussen? Und wie dämmen wir Hass und Hetze ein, deren Ziel es ist, bestimmte Meinungen aus dem Diskurs zu verdrängen? Mit Blick auf die Bundestagswahl am 23. Februar habe ich Renate Nicolai genau diese Fragen gestellt. Sie ist Juristin und arbeitet seit 2002 in verschiedenen Bereichen der EU-Verwaltung in Brüssel. Dazu zählt es zum Beispiel die Handelspolitik. Heute leitet sie stellvertretend das Generaldirektorat Connect der Europäischen Kommission. Das ist für digitale Transformation zuständig. Damit sind Veränderungen in der Gesellschaft gemeint, die durch neue digitale Techniken und Technologien ausgelöst werden. Das Direktorat Plattform, das ihr untersteht, setzt unter anderem den Digital Services Act um. Eine Verordnung, die zum Beispiel auf Social Media illegale Inhalte, Hassrede und Desinformation eindämmen soll. Wenn du jetzt denkst, okay, das klingt alles super kompliziert, keine Sorge, denn meine Interviewpartnerin kann das alles deutlich besser erklären als ich. Deshalb steigen wir am besten direkt ein in unser Gespräch. Herzlich willkommen zur 12. Folge von Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich bin Janina Zillikens-McFadden und ich habe heute aus Brüssel zugeschaltet Frau Renate Nicolai. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Frau Nicolai, Sie leiten das Generaldirektorat Connect der Europäischen Kommission. Wenn Sie jemand, der oder die gar nichts mit Jura oder Politik oder der EU zu tun hat, fragt, was machen Sie beruflich? Wie erklären Sie das der Person kurz und knapp?
Ich bin europäische Beamtin und man muss sich das so vorstellen, dass die Europäische Kommission unterteilt ist in Generaldirektionen. Die kann man ein bisschen vergleichen wie mit nationalen Ministerien. Und das sind die verschiedenen Politikbereiche. Und der Politikbereich, in dem ich arbeite, da geht es um digitale Transformation, sowohl von der innovativen Seite, von der Innovationsunterstützungsseite, als auch von der Regulierungsseite. Und ich bin in dieser Generaldirektion, die 1000 Leute hat, bin ich die stellvertretende Generaldirektorin. Das heißt, ich habe eine Verantwortung für ungefähr die Hälfte der Leute.
Wow.
Und das beinhaltet sehr, sehr viel regulatorische Arbeit zu wichtigen Themen im Datenbereich, im Konnektivitätsbereich, im Plattformenbereich.
In unserem Gespräch heute soll es vor allem um Social-Media-Plattformen und deren Rolle in unserer Demokratie gehen. Warum sind diese Austauschräume überhaupt so wichtig und vielleicht gleichzeitig auch so gefährlich für unsere Demokratie und unsere Grundrechte?
Na, ich denke erstmal, die sozialen Plattformen haben natürlich in ihrer Entstehungsgeschichte auch zu ganz viel Positivem geführt. Ja? Also erinnern wir uns für einen Moment mal an die Covid-Zeit. Da haben natürlich soziale Plattformen auch ihren Beitrag geleistet, dass wir alle untereinander gut connected bleiben und Sachen, also so wie die gesamten digitalen Lösungen natürlich da eine große positive Wirkung gezeigt haben. Aber was wir natürlich auch beobachten, wie mit allen technologischen Entwicklungen, gibt es auch immer Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und gerade bei den sozialen Plattformen und den Strukturen, wie sie aufgebaut sind, die Businessmodelle, die dahinter steht, sehen wir halt, dass die sehr, sehr stark basieren auf dem Engagement, auf dem permanenten Engagement der Nutzerinnen und Nutzer. Und da kann auch einiges schieflaufen. Da kann es sein, dass bestimmte Informationen mehr gepusht werden als andere. Und deswegen ist es natürlich auch für unsere Demokratie relevant, weil die digitale Transformation führt auch mehr und mehr dazu, dass die traditionellen Arten und Weisen, wie sich Menschen informieren zum Beispiel, sich verändern. Nicht jeder liest mehr eine Zeitung in Papierformat, sondern in digitalem Format oder vielleicht gar keine Zeitung mehr im digitalen Format, sondern informiert sich über die sozialen Medien. Und dementsprechend sind sie Teil unseres großen zivilen Diskurses geworden in unserer Demokratie und den gilt es natürlich so breit wie möglich zu erhalten. Und deswegen beobachten wir sie auch vor diesem Hintergrund.
Ich habe da auch aktuelle Zahlen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wie informieren sich Menschen eigentlich? Die ARD und die ZDF hat da 2024 eine Medienstudie zu gemacht und herausgefunden, dass 41% der Bevölkerung soziale Medien täglich nutzen. Und bei den jüngeren Menschen von 14 bis 29 Jahren sind es sogar 74%. Und bei der letzten Bundestagswahl gaben knapp die Hälfte der Erstwähler und Erstwählerinnen an, dass sie Social Media als die wichtigste Quelle für politische Informationen sehen. Das sind schon erschlagene Zahlen, finde ich. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie groß, glauben Sie, ist der Einfluss von Social Media Plattformen auf die Meinungsbildung wirklich?
Ich glaube, wir sind da auch in einem evolutiven Prozess, dass wir sehen, wie sich Gesellschaft auch anpasst, so wie sich auch unsere Regeln auswirken auf die Plattform. Wir haben ein neues Regelwerk in der EU mit dem Digitalen Diensteakt, der, wenn man es so ausdrücken will, ein permanenter Stresstest für die Plattform ist, weil wir ihnen sehr, sehr viel mehr Transparenz abverlangen, sehr, sehr viel mehr Rechte für die individuellen Nutzerinnen und Nutzer zu erfahren, warum sie bestimmte Dinge eigentlich bekommen, wer dahinter steht und so weiter. Also wir sind auch in einem Prozess, wo eine Gesellschaft sich auch mehr gewahr wird der Gefahren, die damit zusammenhängen. Deswegen, also ich könnte Ihnen im Moment jetzt keine statische Analyse geben, wie wichtig sie sind. Ich glaube, es ist eher so eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die wir gerade sehen, wo wir sehen, dass sich Medien verändern. Auf der anderen Seite wir auch sehen, dass wirklich kritische Medien eine große Bedeutung haben in unserer Demokratie und auch in der digitalen Transformation geschützt werden. Dass wir die Plattformen an ihre Verantwortlichkeit natürlich erinnern müssen, aber dass wir auch was dafür tun müssen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mehr dieser gesamten Situation gewahr werden. Und auch wenn sie soziale Medien natürlich weiter nutzen sollen und auch als Informationsquelle nutzen sollen, dass sie ihr kritisches Denken behalten und dass sie nicht nur, weil sie etwas sozusagen auf einem sozialen Medienformat irgendwie erfahren, dass sie das als die einzige Information vielleicht nehmen, die sie erreicht.
Sie haben gerade von der Verantwortlichkeit von Social Media Plattformen gesprochen und Social Media Plattformen agieren ja nicht auf nationaler Ebene, sondern sind international angelegt und deshalb ist es gar nicht so einfach, sie zu regulieren, an Gesetze und auch unsere Grundrechte zu binden. Und der Digital Services Act, das Gesetz über digitale Dienste, ist ein Versuch, genau das zu tun. Und Ihr Team ist ja auch maßgeblich dafür, mitverantwortlich ihn umzusetzen. Nehmen Sie uns vielleicht mal mit, was ist der DSA und was ist sein Ziel?
Also ich würde es mal so beginnen. Ganz am Anfang stand das Internet und wir wollten es ganz frei lassen und wir wollten die Möglichkeiten offen lassen, bloß nicht regulieren, sondern alles sozusagen ermöglichen. Das war sozusagen vor, sagen wir mal, 25 Jahren, als das Ganze begann. Und dann haben wir Momente gehabt, wo gerade auch in der jüngeren Vergangenheit wir gesehen haben, oh, zum Beispiel in der Debatte um in der Welle, die wir so 2015 hatten, um terroristische Attacken in Europa.
Ja.
Da haben wir beobachten können, dass es eine Radikalisierung online gab, die man irgendwie eindämmen musste.
Ja.
Dann gab es unterschiedliche Aktionen. In Deutschland hat man damals das Durchsetzungsgesetz gemacht, das digitale Durchsetzungsgesetz, also eine nationale Maßnahme. Aber in der Tat, wie geht man eigentlich mit globalen Firmen national um? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hieß es, glaube ich. Und wir haben in Europa damals erstmal angefangen mit Selbstverpflichtungsarbeiten. Wir haben also die Plattform zusammengebracht mit Zivilgesellschaft und uns und haben uns sozusagen auf Sachen geeinigt, zum Beispiel, wenn es um illegale Hassrede im Netz geht, dass sie sich verpflichtet haben, wenn sie darauf aufmerksam gemacht wurden, diese Sachen zu bewerten und runterzunehmen, wenn es wirklich illegal war in dem entsprechenden Mitgliedstaat.
Ja, und wie gut funktioniert das?
Na, wir wussten immer, dass das vielleicht erstmal eine Übung war. Aber es, glaube ich, war eine wichtige Übung. Ich bin in dieser Sache schon ziemlich lange beteiligt gewesen. Die ersten Diskussionen, die wir mit den Plattformen geführt haben über solche höhere Verantwortlichkeit und Sorgfalt von ihrer Seite, wurden beantwortet mit einer Leichtigkeit zu sagen, aber wir sind doch nur das Kabel, durch das es durchgeht. was da drin ist, das interessiert uns doch gar nicht. Damit haben wir doch gar nichts zu tun. Also diese klassische, wir haben da keine Verantwortlichkeit, wir sind nur die Überbringer. Mhm. Und das hat sich schon verändert, auch durch Skandale wie Cambridge Analytica für Facebook oder Whistleblower-Geschichten damals mit Frances Hogan. Also wirklich schwierige Momente auch für die Plattform. Über die Jahre habe ich beobachten können, dass die Umsetzung dieser Selbstverpflichtungskodizes schon zu einer größeren Zusammenarbeit einmal geführt hat zwischen so Zivilgesellschaft und Plattformen und uns, aber auf der anderen Seite natürlich auch ihre Limits hatte. Das war sozusagen der Hintergrund für den digitalen Diensteakt und das ist ein sehr breites, fundamentales Recht. Da geht es nicht um irgendwelche Inhalte. Es geht auch nicht darum, dass wir vorschreiben, ihr müsst irgendwas löschen, sondern die Idee ist eine andere. Mhm. Die Idee ist erstmal, dass die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer in eine ganz andere Position gebracht werden, sich zu beschweren. Ja, wenn sie was sehen auf dem Netz, dann können sie darauf aufmerksam machen und der muss reagiert werden von der Plattform. Das ist eine große, wichtige Sache. Das andere ist, dass die großen Plattformen, die mindestens 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzer pro Monat in der EU haben, dazu gehören alle großen sozialen Medien, dass die besondere Sorgfaltspflichten haben. Und für die sind auch wir als die Europäische Kommission zuständig, das zu überprüfen. Mhm. Und was müssen sie machen? Sie sind so groß, dass der Digitale Diensteakt sagt, ihr habt bestimmte systemische Risiken für die Gesellschaft, die ihr einfach kreiert. Zum Beispiel für die mentale Gesundheit. Wenn nämlich, was weiß ich, bestimmte Zielgruppen mit Minderjährigen einfach viel zu viel Zeit mit den sozialen Medien verbringen. Mhm. Also, dass es auch schon auf die Gesundheit vielleicht eine Auswirkung hat. Oder eben mögliche Einwirkungen auf den zivilen Diskurs, weil die Strukturen eben so sind, dass man nur noch bestimmte Nachrichten kriegt und dann in so einer Echokammer hängen bleibt. Also wirklich wichtige Rechte, die für uns in der europäischen Gemeinschaft wichtig sind und die einfach nur durch das Wirken der sozialen Medien, der großen Plattformen, können die beeinträchtigt werden. Und da verlangen wir von denen, dass sie sich dieser Risiken gewahr sind, dass sie uns regelmäßig berichten, nämlich zweimal im Jahr, wie sie mit diesen Risiken umgehen. Das heißt, uns zeigen, wie sie diese Risiken mindern. Und das ist dann für uns der Ausgangspunkt, wo wir sagen können, sind wir davon überzeugt? Oder wenn wir nicht überzeugt sind, dann können wir eine Untersuchung anstrengen, dann können wir die zu auffordern, dann können wir die sogar bis hin zu großen Bußgeldstrafen führen. Aber was wir eigentlich wollen, ist, dass sie einfach ihr Verhalten ändern. Und dass, wenn wir Defizite entdecken, dass wir sozusagen die Businessmodelle bei ihnen verändern können. Das ist der Ansatz. Also es geht nicht darum, bestimmte Meinungen zu regulieren. Wir sind keine Zensurbehörde.
Wie gut funktionieren solche Maßnahmen? Ich denke gerade, Sie haben es eben schon angesprochen, an die Möglichkeit, Desinformationen oder unangemessene Inhalte zu melden als Nutzerin oder Nutzer. Wenn ich da jetzt an X denke und an meine eigene Erfahrung, also muss ich dann da schon durch ein richtiges Menü durchklicken und stellenweise selbst identifizieren, ist das jetzt eine Beleidigung oder ist das Hetze oder ist es entmenschlichend oder eine Drohung oder wie auch immer. Wie gut haben Sie einen Eindruck, funktioniert das? Weil meiner Erfahrung nach, also ich melde ehrlich gesagt nicht besonders häufig Inhalte, aber wenn, dann ist es schon aus meiner Sicht sehr eindeutig unangemessen. Und in 9 von 10 Fällen kommt die Rückmeldung, dass diese Posts nicht gegen die Richtlinie von X verstoßen. Deswegen, ich habe den Eindruck, man macht das als Community so, aber kommt damit irgendwie nicht so richtig weiter. Also was ist da Ihr Eindruck?
Mein Eindruck ist, wir haben die Plattform auf den Weg gebracht. Also immerhin gibt es jetzt bei allen so ein Notice, so ein Notifizierungssystem, wo sie dann darauf reagieren. Das war vor dem digitalen Diensteakt nicht unbedingt der Fall. Mhm. Jedenfalls nicht überall in der EU. Das müssen sie jetzt ja überall in der EU machen, weil sie bieten ihre Dienste in der EU an. Das gilt in allen Mitgliedstaaten. In Deutschland war es immer ein bisschen anders, weil es das nationale Gesetz gab. Aber in vielen anderen Staaten der EU waren die da nicht so ausgerüstet. Ja? Also insofern, ich glaube, das ist ein Vorteil. Auf der anderen Seite sind die Systeme schon so, dass wir damit zufrieden sind? Nein. Und deswegen haben wir auch diverse Untersuchungsverfahren eröffnet, wo wir genau beanstanden, weil also wir sind sozusagen dann auch so angewiesen darauf, dass wir diese Informationen bekommen, damit wir daraus eben ein systemisches Risiko identifizieren können, der wir dann nachgehen. Und da ist eben auch nochmal wichtig, dass ein System auch hier geschaffen wurde, weil Sie könnten dann eventuell frustriert sein, so wie andere Bürgerinnen und Bürger, die versuchen, mit beim Aufräumen sozusagen zu helfen in unserem Informationsraum, der digital geworden ist. Und Sie sind frustriert und Sie machen das dann vielleicht 1-2 Mal und dann machen Sie es nicht mehr. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gerade eine kritische Gesellschaft, die auch mithilft und so weiter. Und deswegen ist wichtig, in diesem Zusammenhang auch nochmal zu betonen, dass wir zwar in der Europäischen Kommission sozusagen die Überwachungsbehörde für die großen Plattformen sind, dass wir aber umgeben sind von einem Netz von nationalen Behörden. In Deutschland ist das die Bundesnetzagentur, die dann auch noch eine wichtige Zwischenstelle ist, weil da können sich die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie dann zum Beispiel frustriert sind mit den Antworten der Plattform, können sie das wiederum dahin kommunizieren. Man darf auch nicht vergessen, es ist noch ein relativ neues Gesetz. Also, dass man da jetzt schon alles aufräumt innerhalb von 12 Monaten, ist unmöglich. Aber ich glaube, dieser permanente Stresstest, ja, auch durch die Transparenz, die wir einfach reinbringen in diesen gesamten Bereich, wo vorher alles so Blackboxes war, weil man nichts wusste, da sind wir auch anderen Ländern, die eben solche Regelwerke nicht haben, sehr, sehr weit voraus.
Hier in Deutschland wird Ende Februar ja der Bundestag gewählt und viele befürchten, dass es zur Wahlbeeinflussung kommen könnte und damit unsere Grundrechte im Allgemeinen, aber vor allem auch unser Grundrecht auf freie und gleiche Wahlen gefährdet sein könnte. Und gerade jetzt hat die Bundesregierung nochmal explizit vor russischen Desinformationskampagnen gewarnt. Und diese Sorge, auch wenn das so ein bisschen nach Verschwörungstheorie klingt, da sind irgendwelche russischen Bots unterwegs. Das klingt alles so ein bisschen nach Science Fiction, aber ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man mal in die nahe Vergangenheit schaut, nämlich in den November, wo es in Rumänien bei der Präsidentschaftswahl eben genau zu diesem Fall kam. Da haben Beeinflussungen stattgefunden und da hat mutmaßlich die Plattform TikTok eine entscheidende Rolle gespielt. Was ist da genau passiert?
Ja, also die Wahlintegrität möglichst zu schützen, auch mit der Maßgabe des digitalen Dienstes, ist für uns wirklich eine Priorität in unserer Umsetzungsarbeit. Wir hatten im letzten Jahr ja auch Europaparlamentswahlen. Das war dann gerade so nach den ersten Monaten der Umsetzung des digitalen Diensteaktes. Und deswegen wollten wir wirklich auch damals mit den anstehenden Wahlen zeigen, dass wir das System bestens nutzen, um vorbereitet zu sein. Und wir haben damals zum Beispiel zusätzliche Richtlinien erlassen, zusammen mit den nationalen Behörden für die Plattformen, damit sie sozusagen gerade in so einer Zeit von der Wahl auf sozusagen besonders agil sind. Zum Beispiel mit Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, die sehr häufig dieses Flagging betreiben, dieses Notifizieren, wenn ihnen etwas auffällt und das dann eine schnellere Aktion ist.
Also ich Posts melde, wenn ich was sehe, das ist das Flagging
sozusagen.
Ja.
Genau, das ist das Flagging. Und das war in der Zeit von der europäischen Parlamentswahl, hat das ganz gut funktioniert. Was nicht bedeutet, dass keine Desinformation passiert, aber was bedeutet hat, dass wir zumindest keine disruptiven Situationen hatten. Sie haben absolut recht. Wir sind in einer Gefahrensituation, international, aber auch europäisch betrachtet, wo wirklich wir sehr viel offener als in vorherigen Jahren über die hybriden Gefahren um uns herum sprechen. Dazu gehört, sehr offen zu sein, dass es natürlich teilweise auch manipulative von Drittstaaten, zum Beispiel von russischer Seite, aber nicht nur gelenkte Desinformationskampagnen gibt. Einfach, um unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Das gehört leider zur Realität mittlerweile dazu. Genauso wie es Sabotageakte auf Unterseekabel gibt, gibt es auch Sabotageakte auf unsere Informationsräume.
Ja.
Und damit muss man wirklich umgehen. Genauso haben wir natürlich das Phänomen, dass wir mittlerweile technologische Entwicklungen haben, die wir ja auch alle gerne wollen. Aber die bedeuten, dass es auch teilweise einfacher wird. Zum Beispiel Deepfakes, also sozusagen eigentlich falsche Bilder, falsche Videos, falsche Audios zu produzieren. Das muss man natürlich erkennen. Zum Beispiel haben wir deswegen in die Richtlinien reingeschrieben, dass man gerade bei der Wahl, dass man das eben sicherstellen muss, dass da Transparenz wird, dass es gelabelt wird, dass jeder gekennzeichnet sieht, das ist ein Fake-Video und kein wirkliches Video.
Ja.
Sie haben die Bots angesprochen. Das ist jetzt gerade auch ein großes Thema im Hinblick auf die Bundestagswahl. In der Tat, wir hatten vor den Europaparlamentswahlen die Doppelgänger-Affäre. Da wurde aufgezeigt und da wurde es auch wirklich auf russische Quellen zurückgeführt.
Können Sie das kurz erklären, die Doppelgänger-Affäre?
Da werden einfach wie Spiegelseiten oder irgendwelche sozusagen anerkannte Medien, die werden gefaked. Also so, dass Bürgerinnen und Bürger denken, ah, die lesen jetzt dann Spiegelartikel oder sehen was von ARD oder was weiß ich. Aber in Wirklichkeit stecken dahinter gefakte, falsche Accounts. Und da müssen wir natürlich besser werden, das aufzudecken. Die rumänischen Wahlen waren ein bisschen ein Wake-up-Call. Weil einerseits war der Hintergrund in der Tat, das wird noch untersucht. Also insofern muss man vorsichtig sein, jetzt schon klar zu sagen, da waren russische Strukturen im Hintergrund. Da muss man immer die Beweise auch haben. Wir bewegen uns in einem rechtsstaatlichen Kontext auch.
Klar.
Aber jedenfalls gab es Anzeigen dafür, dass es vielleicht russisch manipulierte Strukturen waren, immerhin auf TikTok. Aber es gab auf der anderen Seite auch gepaart damit wirkliche Cyberattacken, die organisiert zu sein schienen. Und es gab vielleicht auch sozusagen eine Verbesserungsmöglichkeit in der Koordinierung der entsprechenden nationalen Akteure, sodass wir im Hinblick auf die Wiederholung der Wahlen oder die neuen Runde, die dann kommt später im Frühjahr, auch da wieder in sehr engem Kontakt mit den Rumänen sind, um uns alle besser aufzustellen dafür.
Und was droht TikTok, wenn sich dann wirklich rausstellt, TikTok ist da irgendwie jedenfalls mitverantwortlich? Was passiert dann?
Also erstmal hoffen wir, dass wir denen helfen können, jetzt erstmal diese Systeme so ein bisschen zu verbessern. Aber manches ist natürlich systemisch bei denen auch und braucht vielleicht ein bisschen länger. Also wir haben denen zum Beispiel schon angedroht, also wir haben denen schon wieder einen nächsten Schritt sozusagen verordnet. Nämlich wir haben gesagt, wir wollen alle die Daten, die damit zusammenhängen, die müssen sie bewahren, damit wir in diese Daten reingucken können als untersuchende Behörde und wirklich besser herausfinden können selber, was die systemischen Schwierigkeiten im Hintergrund sind. Und darauf haben sie sich eingelassen und das läuft jetzt gerade.
Ist das überraschend, dass das so leicht funktioniert hat? Sind die Plattformen immer so kooperativ?
Na, wir sozusagen suchen im Moment auch, wir haben halt einen ganzen Maschinenkasten in dem digitalen Diensteakt mit verschiedenen Möglichkeiten, die wir nutzen können. Weil wenn man so ein Verfahren wirklich eröffnet, dann ist man, wie muss man sich vorstellen, wie in so einer Voruntersuchung. Ja? Und da kann man halt alle möglichen Sachen, muss man wirklich tiefer einsteigen. Und das sind schon ernstzunehmende Androhungen und die nehmen die schon sehr ernst. Da gibt es Unterschiede bei den einzelnen Plattformen, aber insgesamt würde ich sagen, ist der Dialog, die Dialogbereitschaft da. Ob das dann immer sofort zu Änderungen führt, ist eine andere Sache. Dann geht so ein Untersuchungsverfahren weiter, dann kann das dazu führen, dass wir sagen, wir sind nicht überzeugt, dass ihr da wirklich irgendwie mit dem DSA vereinbare Handlungen trefft. Dann kommt also erstmal so eine Feststellung von uns. Das ist also ein anderer Verdacht schon als das, was wir, da haben wir sozusagen schon Beweise gefunden.
Okay.
Dann können die aber sich auch verteidigen. Dann kommen deren Anwälte mit ins Spiel, gucken sich die ganzen Daten an und so weiter. Und im Ergebnis kann es dann entweder zu einer Änderung führen oder es kann zu Bußgeldern führen. Und als extremstes Beispiel könnten wir sogar auch, aber das müsste dann mit den nationalen Behörden, auch den Strafverfolgungsbehörden gemeinsam gemacht werden, einen Dienst auch abschalten. Aber das ist wirklich das extremste Beispiel und könnte auch nur am Ende einer solchen Saga sein.
Vielleicht mal zurück nach Deutschland selber. Also auch in Deutschland sehen wir bereits Einmischungen von Plattformen in den aktuellen Wahlkampf. Ein Beispiel hat sich auf X zugetragen. Kurz zur Einordnung, X, vormals Twitter, wurde im Oktober 2022 gekauft von Elon Musk und seitdem hat sich die Plattform auch sehr stark verändert. Also Faktenchecks wurden abgeschafft und Hassrede wird kaum eingedämmt und viele offizielle Stellen und Privatpersonen haben die Plattform auch schon verlassen, unter anderem jetzt auch die GFF. Und Musk spricht regelmäßig rechtsextremen Parteien und Kandidaten und Kandidatinnen seine Unterstützung aus. Und ganz prägnantes Beispiel, auch aus dem Januar, ist, dass er die AfD-Vorsitzende Alice Weil in einem sogenannten X-Space interviewt hat. Und bereits der Titel dieses Gesprächs, der war Conversations with the Leading Candidate to Run Germany, also Gespräche mit der führenden Kandidatin für die deutsche Regierungsbildung, ist ja, also wenn man sich die Umfragen anschaut, jedenfalls tendenziös und weit hergeholt. Und auch Falschaussagen, die in diesem Gespräch getätigt wurden, blieben einfach so stehen. Wie gehen wir mit so einer Entwicklung um? Also sind wir nicht irgendwie auch ein bisschen machtlos gegen diese reichen Akteure, die dann Plattformen kaufen und sich die Regeln selbst zurechtlegen?
Nein, ich würde mal nicht sagen, dass sich Herr Elon Musk jedenfalls nicht für den europäischen Rahmen die Regeln selbst zurechtlegen kann. Ja? Sondern auch gegenüber X läuft ein Untersuchungsverfahren und wir haben zum Beispiel gerade jüngst auch bei denen neue kleine Nachfragen gestellt, die aber von großer Bedeutung sind, weil wir da vermuten, dass die Algorithmen so verändert wurden, dass gerade bestimmte Inhalte, und hier reden wir gerade über Elon Musk, Posts, und der ist ja sehr rege und hat eine riesige Followerbasis, dass die sozusagen organisiert gepusht werden.
Okay.
Also der ist nicht im rechtsfreien Raum, wenn es um Europa geht. Auf der anderen Seite ist mir auch eine Sache wichtig zu betonen, inmitten dieser ganzen wichtigen Debatte, die wir gerade führen, um Wahrung unserer Demokratie. Auch die Meinungsfreiheit ist ein großes, großes Gut.
Mhm.
Und grundsätzlich, wenn Herr Elon Musk mit Frau Weidel einen Live-Chat durchführen will, dann ist das erstmal nicht verboten, es sei denn, man findet heraus, das ist eine versteckte Wahlwerbung, die eigentlich anders sozusagen deklariert werden müsste und so weiter. Das liegt dann wieder am nationalen Gesetz. Aber für mich sozusagen in meiner Rolle als Beobachterin der systemischen Risiken, damit müssen wir erstmal in dem freien Meinungsraum erstmal leben müssen. Ja? Es geht dann eher darum, dass wenn wir wirklich im Hintergrund Strukturen sehen, dass so ein Chat dann dazu führt, dass nur noch bestimmte Informationen bei einer Nutzergruppe gepusht werden, dann wird es wieder ein Risiko, weil wir wollen einen Meinungsraum, wo natürlich gewisse Tendenzen auch Ausdruck finden können, ob sie egal in welche Richtung sie gehen. Es gibt ein Limit, was illegal ist, da muss reagiert werden, aber da kommen die nationalen Behörden, weil es bemisst sich nach dem nationalen Gesetz und können sagen, das muss hier runter, weil das ist illegal nach unserem Recht.
Ja.
Und alles andere, da muss man systemisch herangehen. Aber es ist natürlich ein Phänomen, das wir beobachten. Und deswegen werden wir da auch ganz genau reingucken, weil wenn man sich eine soziale Plattform kauft und dann auch noch sozusagen so organisiert, dass nur noch bestimmte Inhalte gepusht werden und jede Checks and Balances, und das ist ja genau das, was Sie beschreiben mit den Faktenchecken, ne? Es wird nicht Faktenchecken vorgeschrieben, aber Faktenchecken hat sich als eine effiziente Risikominderung gezeigt.
Ja.
Aber wenn man sagt, ich mache jetzt so ein Community-Note-System, wo wir untereinander als Community aufräumen, dann muss man uns erstmal auch zeigen, dass das genauso effizient ist. Und auch das ist eine Diskussion, die wir gerade mit X haben. Aber ich würde unterstreichen wollen, dass die Meinungsfreiheit ein sehr, sehr hohes Gut ist und dass wir auch immer bewahren müssen und uns wirklich zurückhalten müssen und nicht in eine Zensurhaltung gehen.
Ja.
Weil individuelle Meinungen zu verbieten, ist ein schwieriges Geschäft. Und da sollte man sich möglichst nicht tun.
Ja.
Es sei denn, wir sind im illegalen Feld.
Ja, absolut. Man hatte schon den Eindruck, dass die Meinungsfreiheit immer wieder auch schon missbraucht wird, um zu legitimieren, dass weniger reguliert wird. Also Elon Musk ist ein Beispiel, der immer wieder sagt, Freedom of Speech und so weiter. Und Mark Zuckerberg hat jetzt auch, das heißt auch aus dem Januar, es ist viel passiert im Januar,
ja,
in einer Videobotschaft verkündet, dass er die Faktenchecks abschaffen wird auf Instagram und auf Facebook und stattdessen auch diese Aufgabe mehr auf die Nutzer, Nutzerinnen verlegen will, Fake News oder Desinformationen zu melden und zu erkennen. Und er begründet das eben auch damit, dass er sagt, die Faktenchecker waren politisch zu voreingenommen und haben die Meinungsfreiheit in Gefahr gebracht. Es wurde zu viel gelöscht und zu viel Meinung unterdrückt. Und er spricht auch explizit von Zensur. Ich habe ein kurzes Zitat, wo er übersetzt natürlich, wo er gesagt hat, in Europa gibt es immer mehr Gesetze, die die Zensur institutionalisieren und da bezieht er sich sicherlich auch auf den Digital Services Act. Also eine Kritik, die Sie sicherlich auch häufiger hören. Sie haben es jetzt auch schon selbst angesprochen. Ist das, also kann man das irgendwie nachvollziehen? Ist das irgendwie gerechtfertigt?
Ich glaube, das ist im Moment eine große systemische Debatte, transatlantisch. Ja, in den USA ist das First Amendment, die Meinungsfreiheit, auf einem anderen sozusagen Level in der Grundrechteabwägung, als es in Europa die Tradition ist, ja, wo wir zwar dass die Meinungsfreiheit als ein ganz, ganz wichtiges Gut anerkennen, absolut, aber trotzdem wird es abgewogen mit anderen Interessen in der Gesellschaft. So ist es die Verfassungstradition in der Bundesrepublik und auch in vielen der Mitgliedstaaten. Aber in der Tat, also wir beobachten natürlich auch alle diese Aussagen, aber die Realität auf unserer Seite ist eine ganz andere. Denn in Wirklichkeit, deswegen hatte ich am Anfang unseres Gesprächs auch so betont, diese ersten Schritte, die wir unternommen haben, diese Selbstverpflichtungskodexe.
Mhm.
Und also es gab zwei. Es gibt einen Selbstverpflichtungskodex zum Kampf gegen illegale Hassrede im Netz und es gibt einen Selbstverpflichtungskodex zum Kampf gegen Desinformation. Beide existieren noch und wir sind bei beiden im Moment im Prozess, sie sozusagen unter den digitalen Diensteakt mit aufzunehmen, damit es auch Teil unseres koregulatorischen Systems bleibt. Weil sich ja zum Beispiel in dem Selbstverpflichtungskodex gegen Hassrede im Netz diese Plattformen verpflichtet haben, sich bemühen, 2/3 der sozusagen Notifizierungen innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten.
Mhm.
Und das hat sich über das Monitoring über die Jahre auch gezeigt, dass es immer besser geworden ist. Es geht nie darum, 100% zu erreichen, dann würden wir die Meinungsfreiheit zu sehr einschränken. Im Zweifel muss es bleiben, aber da gibt es sozusagen einen Fortschritt. Und alle diese Leute, X, Meta, ja, diese Zuckerbergs, diese Musk, die sind alle, ihre Plattformen sind alle noch in diesem Kodex mit drin. Bei der Arbeit gegen Desinformation haben sie gesagt, ja, da hat Herr Musk, als er Twitter gekauft hat und den X umgewandelt hat, alle Faktenchecker entlassen und gesagt, wir machen das jetzt als Gruppe hier untereinander und ist damals auch rausgegangen aus dem Selbstverpflichtungscode gegen Desinformation. Meta ist nie rausgegangen und auch diesen Code konvertieren wir gerade und auch da hat Meta gerade in Europa bestätigt, dass sie weiter mit uns auch zur Faktenchecken zusammenarbeiten. In der Tat, glaube ich, müssen wir da auch ein bisschen flexibel sein und sehen, vielleicht gibt es auch in Mischmethoden. Ja? Also zum Beispiel kann man auch KI beim Faktenchecken in der Zukunft vielleicht mehr einsetzen. Mhm, ja?
Also künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz, also Technologie entwickelt sich weiter. Dann kann man vielleicht auch Strukturen finden, wo man Community Notes, also sozusagen, dass die Gemeinschaft auf einer sozialen Medienplattform untereinander in der Tat auch zur Aktivität animiert wird, beim Aufräumen zu helfen, aber dass das kombiniert wird mit Faktenchecken. Also ich würde sagen, es ist auch nicht schwarz und weiß. Wir sind in einem dynamischen Feld, wo es darum geht, die besten Strukturen aufzubauen. Mein Ziel ist immer, dass wir effizient diese Risiken mindern müssen. Aber der DSA sagt nichts darüber, dass man Fakten checken muss oder dass Community Notes notwendig sind, sondern er will eine effiziente Risikominimierung. Und das ergibt sich aus einem regulatorischen Dialog mit den Plattformen und aus einer aktiven Kooperation. Und da, glaube ich, bilden wir gerade ganz gute Strukturen.
Ja, und ich glaube, so wie Sie das beschreiben, muss man auch so ein bisschen differenzieren zwischen Elon Musks Twitter oder X-Output, was er da so schreibt und was man vielleicht auch nochmal mehr wahrnimmt und sozusagen das, was auf der Arbeitsebene auch funktioniert und passiert, was Sie gerade als Strukturen beschrieben haben, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt und dann eine Videobotschaft von Mark Zuckerberg sieht und denkt, oh Gott, jetzt ist alles vorbei.
Nach der Videobotschaft von Mark Zuckerberg hat sich für uns in der täglichen Kooperation erstmal nichts geändert. Das kann natürlich immer noch Folgen haben, das ist möglich. Er hat ja auch gesagt, er wird das erst alles machen, aber er hat ja auch gesagt, er macht es erstmal in den USA.
Ja, man muss ja auch sagen, dass der DSA zwar einiges regeln kann, aber vieles, glaube ich, auch einfach nicht verhindern kann. Also man wird nicht alle Inhalte entfernen können, die unangemessen sind. Man wird nicht jeden Nutzer, jede Nutzerin an die Hand nehmen können und sagen können, übrigens, das sind Fake News und so, schau mal da. Also das heißt, eine gewisse Verantwortung liegt ja auch bei der Nutzerin selber, zum Beispiel zu erkennen, ist das jetzt eine Desinformation oder nicht.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen gerade. Also wie gesagt, bei den illegalen Inhalten im Netz, ich glaube, da braucht man wirklich also schnelle Aktionen, gute Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, damit da aufgeräumt wird. Und das würde schon großen Beitrag leisten, da wirklich effiziente Strukturen zu haben. Wenn es um Desinformation geht, dann sind wir wirklich in diesem Spagat zwischen Meinungsfreiheit und dem, was sozusagen zu Schwierigkeiten für die systemischen Risiken, die eben im digitalen Diensteakt bewahrt sind, vielleicht führen könnte. Und ich glaube auch, dass man das eher gesamtgesellschaftlich auch betrachten muss. Da spielt der digitale Diensteakt, der permanente Stresstest für die Plattformen, unser Aufrütteln, dass sie ihr Businessmodell anpassen, dass sie ihre Algorithmen anpassen, dass sie ihre Empfehlungssysteme transparenter machen, eine große Rolle. Und da werden wir auch mit Schärfe weiter an der Umsetzung des digitalen Diensteaktes arbeiten. Und ich glaube, das wird auch zu Erfolgen führen und zu Veränderungen führen. Aber wir dürfen nicht naiv sein in dieser Situation. Wir haben über Rumänien gesprochen, wir haben über russische manipulative Desinformationskampagne gesprochen, wir haben über hybride Attacken gesprochen. Das heißt, bei der Ursachendefinition, bei der analytischen Kapazität herauszufinden, woher kommen Desinformationswellen? Warum kommt jetzt gerade so eine Welle gegen irgendein Thema? Woher wird das gesteuert?
Yeah.
Da müssen wir analytisch sehr viel besser werden. Aber genauso muss man sozusagen an den Adressaten der Desinformation, also uns allen, an der Gesellschaft arbeiten und muss wirklich sicherstellen, dass wir eine Medienkompetenz von allen Generationen in unserer Gesellschaft haben. Und wenn ich dann lese, dass es in Deutschland zum Beispiel bei Minderjährigen wirklich ein Defizit gibt, Fake News zu erkennen, dann ist es, glaube ich, eine Aufgabe für die Gesellschaft, das wirklich zu adressieren. Genauso bei der älteren Generation, die natürlich auch sozusagen da up to date bleiben muss mit einer Technologie, die sich immer irgendwie weiter verändert. Dann bedeutet es auch, der Einzelne muss noch besser ausgerüstet werden, um das dann zu erkennen. Und das muss wiederum auch unterstützt werden durch eine kritische und starke und pluralistische Medienlandschaft, die natürlich auch Sachen auffangen kann und die sozusagen auch countern kann, auch vielleicht digital, aber auch generell einfach in der gesellschaftlichen Debatte.
Einige der Beispiele, über die wir jetzt gesprochen haben, ich habe schon gesagt, stammen aus dem Januar. Und es liegt nahe, dass der Amtsantritt von Donald Trump in den USA also Entwicklung jedenfalls beschleunigt hat. Über Zuckerberg haben wir schon gesprochen. Auch Elon Musk ist nun sogar selbst Teil von Trumps Regierung, nachdem er Trump explizit im Wahlkampf unterstützt hat. Würden Sie sagen, dass Ihr Job langfristig schwieriger wird, jetzt, wo Trump wieder im Amt ist?
Einerseits würde ich unterstreichen wollen, dass wir mit unserem Ansatz, wie wir mit der Integrität des digitalen Informationsraumes umgehen, nicht alleine sind in der Welt. Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass in Australien es schon seit einigen Jahren eine Online Safety Commissioner gibt auf der Basis eines nationalen Gesetzes dort, was sehr viele Ähnlichkeiten hat mit unserem. Dass es in Großbritannien ein ähnliches Gesetz gibt, dass es in Kanada Entwicklungen in die Richtung gibt, dass es in Brasilien Entwicklungen in die Richtung gibt, dass es wirklich in vielen Teilen der Welt eine Debatte gibt, um wie schützen wir uns vor vielleicht Desinformationswellen oder illegalen Inhalten im Netz als Gesellschaft. Als Gesellschaft, die trotzdem offen bleiben will für Meinungsvielfalt. Also das ist einmal eine Unterstützung, die ich sehr stark empfinde, auch wenn ich auf internationalen Foren bin und die, glaube ich, nicht einfach nur durch eine zweite Präsidentschaft von Präsident Trump verhindert werden kann. Diese Debatte wird sich fortsetzen. Meine zweite Hoffnung ist, ich bin Deutsche, damit pro-transatlantisch, glaube ich, genetisch. Und deswegen wäre meine Hoffnung, dass wir es auch schaffen, mit der Trump-Administration, vielleicht wenn alle sich mal kennengelernt haben, einen Weg zu finden, wie man auch zusammenarbeiten kann.
Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt reinbringen. Der Digital Services Act ist ja auch eine Verordnung, auf deren Grundlage man klagen kann. Und wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte führen ja strategische Klagen und haben jetzt erst heute eine gewonnen, das ist ein Eilverfahren. Das haben wir gemeinsam angestrebt mit Democracy Reporting International. Das ist eine Organisation, die Forschung betreibt zu dem Einfluss von Social Media auf Wahlen und möchte das auch genau betrachten im Zusammenhang mit der Bundestagswahl. Und die haben versucht, Daten zu bekommen von verschiedenen Plattformen, auch von X, und X hat sich da geweigert. Und wir sind dann dagegen vorgegangen mit einer Klage vom Landgericht Berlin und haben das dann auch gewonnen. Also das ist ja auch nochmal eine Facette sozusagen, dass es da irgendwie eine Verordnung gibt. Es gibt Gesetze, es gibt einen Rechtsrahmen, auf den man sich im Zweifel auch beziehen kann, vielleicht auch als Nutzerin oder als Organisation in dem Fall. Aber das ist genau sicherlich nur ein Beispiel. Deswegen abschließend die Frage nochmal an Sie. Sehen Sie weitere positive Entwicklungen und was ist so das, was wir nochmal abschließend hervorheben wollen?
Ja, also einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch alle sehen in dieser wehrhaften Demokratie, dass wir unsere Rollen auch haben, ne? Als Individuen den Plattformen mit unseren Notifizierungen auf die Nerven zu gehen, als Organisationen wie Ihre in einer strategischen Analyse, um mögliche Klagen zu unterstützen. Bürgerinnen und Bürger haben sogar auch die Möglichkeit, jetzt außergerichtliche Streitschlichtungsmöglichkeiten im Rahmen des digitalen Diensteakts zu nutzen, wenn man nicht wirklich selber klagen will. Also ich glaube, das ist wichtig, dass es nicht nur sozusagen die Behörde ist, die agiert, das ist unsere Aufgabe, das werden wir nach wie vor tun, aber dass es auch Individuen sind, die da aktiv bleiben und sich nicht den Mund verbieten lassen, sondern wirklich aktiv bleiben, kritisch bleiben und agieren. Vielleicht die zwei positiven Sachen, die ich nochmal abschließend sagen würde. Ich glaube, es gäbe keinerlei Möglichkeiten, wie man sie jetzt auf einigen Plattformen doch hat, zum Beispiel von der Profilierung Abstand zu nehmen, dass also man nicht sozusagen auf meinen Daten basierte, profilierte Inhalte bekommt. Ja, das ist eine ganz klare Möglichkeit, eine Option, die Plattformen niemals eingeführt hätten, wenn wir nicht den Digitale Diensteakt hätten. Ja, dass sie überhaupt diese Maßnahmen ernst nehmen, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Der andere Bereich, den ich auch unterstützen würde, ist als ein positiver Aspekt wirklich die Transparenz. Die ist vielleicht noch nicht bei allen Individuen, bei allen Bürgerinnen und Bürgern so angekommen, aber in sozusagen allen, die sich mit dem, ob das akademisch ist, ob das als Behörde ist, ob das sozusagen als politische Verantwortung tragende eine Rolle spielen, da ist die Transparenz, die der Digitale Diensteakt schafft, einfach mehr zu wissen über die Systeme der Plattformen und wie sie mit den Risiken umgehen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Renate Nicolai, vielen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das war Renate Nicolai, stellvertretende Leiterin des Generaldirektorats Connect der Europäischen Kommission. Ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch, aber auch bei Zeiten etwas kompliziert. Deshalb hier als kleine Gedächtnisstütze die drei Punkte, die ich mitgenommen habe. Erstens, der Digital Services Act soll auf europäischer Ebene unsere Grundrechte im digitalen Raum schützen. Aber ein hundertprozentiger Schutz, zum Beispiel vor Desinformationen, ist nicht möglich. Deshalb ist es wichtig, dass wir Beiträge, die wir online lesen oder sehen, regelmäßig kritisch hinterfragen. Zweitens, obwohl Menschen wie Elon Musk und Mark Zuckerberg es manchmal so aussehen lassen, sie bewegen sich mit ihren Plattformen, jedenfalls in Europa, nicht im rechtsfreien Raum. Gleichzeitig ist eine gewisse Kooperation der Plattform notwendig, um Fortschritte zu machen. Und daran scheitert ein besserer Schutz oft noch. Drittens. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut. Deshalb schreibt der Digital Services Act nicht vor, bestimmte Inhalte zu löschen, beziehungsweise auf eine bestimmte Weise, zum Beispiel Hassrede, einzudämmen. Vielmehr geht es darum, übergeordnete Risiken der Plattformen systematisch anzugehen. Keine leichte Aufgabe. Ich drücke jedenfalls die Daumen. Vielen Dank, dass du dir unsere 12. Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere grundgesetzlich auf der Podcast-App deines Vertrauens. Und wenn du weiteres Feedback hast oder vielleicht sogar Themenvorschläge, dann schreib uns an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.